Ja, ich würde heute Morgen gerne Fortsetzung machen an dem Thema, was ich vor 2 Wochen mit euch gemacht habe. Es ging um Epheser 2, 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt, nicht aufgrund eurer Werke, damit sich keiner rühmen kann. Seine Geschöpfe, sein Werk sind wir in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Und ich habe mir so überlegt, mir ist der Punkt sehr wichtig, dass wir verstehen, wie das zusammenpasst. Und deswegen ist mein Thema heute Morgen Gnade und Werke. Weil ich habe so den Eindruck, dass wir als Christen immer in der Gefahr stehen, auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen. Die einen, die leben nur in der Gnade, die leben nur in dem Wissen, oh, Gott ist gnädig, Gott vergibt alles und wir können ja sowieso nichts dazu tun und deswegen brauchen wir auch nichts zu tun. Und die anderen, die versuchen immer bei Gott irgendwie Eindruck zu machen und versuchen ihn zu überzeugen, dass sie es doch verdient haben, gerettet zu werden oder dass Gott ihnen irgendwie gnädig gestimmt ist. Und ich denke, ihr kennt sicher auch solche Leute, von denen ihr so den Eindruck habt, ja, die sind entweder in der einen oder in der anderen Richtung vielleicht ja, ein bisschen zu weit von der Mitte weg. Aber ich bitte euch jetzt heute Morgen mal nicht an diejenigen zu denken, die ihr kennt, die zu weit von der Mitte weg sind, sondern dass jeder einfach mal bei sich guckt, wo stehe ich eigentlich? Wie sehe ich das? Wo falle ich vielleicht vom Pferd oder wo ist mein Sattel nicht richtig festgeschnallt und beginnt sich so ein bisschen zu neigen? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Wenn der Sattelgurt unten ein bisschen zu locker ist und der dann so mit der Zeit rutscht, das geht dann noch ein bisschen gut und man versucht sich dann irgendwie noch zu halten, aber irgendwann ist dann auch Ende. Ich möchte mal anfangen damit, und ich hoffe, dass ich hier nicht so viele Leute von dieser Tatsache überzeugen muss, nämlich was eigentlich unser Zustand ist vor Gott, wie Gott uns alle eigentlich sieht. Ich bitte euch, wenn ihr eine Bibel dabei habt, mit mir den Römerbrief aufzuschlagen. Der Römerbrief, einfach für diejenigen, die vielleicht noch nicht ganz so lange dabei sind und so überblicksmäßig über die Bibel vielleicht noch nicht ganz so firm sind. Der Römerbrief, sagt man so, ist einer der theologischsten Briefe eigentlich, die es gibt, wo Paulus einfach so die Grundlagen legt, wo viel darüber gesprochen wird, wie wir gerettet werden, was es mit unserer Gerechtigkeit auf sich hat, und wo einfach in dieser Richtung ganz, ganz viel grundlegende Dinge stehen. Und da finden wir im dritten Kapitel, Römer 3, Vers 12, einen vernichtenden Satz, den Paulus da im Auftrag Gottes über uns schreibt. Da heißt es nämlich, alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. So, wenn ich euch jetzt angucke, dann sitzen wir alle im selben Boot. Also ich kann jetzt nicht sagen, ihr böse Gemeinde, ihr seid untauglich, sondern da gehöre ich mit dazu. Alle schließt wen ein? Alle. Das ist mathematisch relativ exakt definiert. Alle heißt alle. Es gibt da noch einen Unterschied. Es gibt alle ohne Ausnahme und es gibt alle ohne Unterschied. Habe ich jetzt heute nicht die Zeit drauf einzugehen. In dem Fall ist gemeint alle ohne Ausnahme. Und das macht der Vers sehr, sehr deutlich, weil er formuliert es auf verschiedene Arten und Weisen mehrmals. Also alle sind abgewichen. Das sind eben alle. Wir alle. Das zweite ist, sie sind allesamt untauglich geworden. Ihr wisst, wozu Gott uns gemacht hat? Genau, als seine Gegenüber, als sein Ebenbild, seine Herrlichkeit wiederzuspiegeln. Wir sind dazu gemacht, ein Bild von Gott zu sein. Ebenbild Gottes zu sein. Und das nicht nur als sein Gegenüber, sondern eben auch, wir sind gemacht, damit man an uns was von Gott sehen kann. Dass wir Gottes Charakterzüge, dass wir Gottes Wesen widerspiegeln. Und wir sind allesamt untauglich geworden. Wir taugen nicht mehr als Abbild. Da ist keiner, der Gutes tut. Keiner. Keiner. Auch nicht einer. Also, es ist keiner, der heute Morgen hier ist, der von sich sagen könnte, ich tue Gutes von mir aus. Wir werden nachher noch darauf kommen, dass wir natürlich hin und wieder auch Gutes tun können. Also, Das müssen wir einfach mal festhalten. Das ist ein Urteil, wo Paulus jetzt nicht sagt, ja, also bei den Heiden ist es so, oder bei den Juden ist es so, oder bei den Griechen, oder bei den, keine Ahnung, bei den Römern, sondern das ist eine allgemeine Aussage über die Menschheit. Keiner von uns kann mit seinem Tun vor Gott bestehen. Ein paar Verse später, Vers 23, da wird's nochmal ausgedrückt, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Und jetzt kommt schon die erste Konsequenz. Die Herrlichkeit, die Gott uns eigentlich zugedacht hat, dass wir ihn widerspiegeln sollen, die haben wir verloren. Wir spiegeln Gott nicht mehr wieder. Wir sind wie so, war das schon mal auf dem Jahrmarkt irgendwo in so einem Spiegelkabinett, da gibt's so Zerrspiegel. Oder vielleicht habt ihr auch schon mal einen kaputten Spiegel gehabt, der so dieses Spinnenmuster oder irgend sowas drauf hatte. Und das ist dann alles irgendwie, obwohl die Scherben irgendwie alle noch an der richtigen Stelle sitzen, aber das dann verzerrt und da gibt's Kanten und Sprünge und so. Und so ähnlich ist es bei uns. Wir haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Wenn du mich anschaust, wenn du dich anschaust, dann siehst du eben nicht mehr diesen herrlichen Gott. Du siehst nicht mehr seine Charakterzüge. So kommen wir letztendlich alle auf die Welt. Und dann drei Kapitel weiter, Römer 6, Vers 23, so das sind so die zentralen Stellen, die uns in den ersten Kapiteln vom Römerbrief so begleiten. Da spricht Paulus von der zweiten Konsequenz, die das hat, nämlich der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Jetzt haben wir vorher gesehen, alle haben gesündigt. Und das heißt, alle müssen sterben. Das ist eigentlich, finde ich, ein sehr deprimierende Perspektive, die uns Paulus hier zeigt. Wir haben alle gesündigt, ist keiner, der Gutes tut, wir haben alle die Herrlichkeit verloren und jetzt sagt Paulus, und die Konsequenz davon ist, dass wir alle sterben müssen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Amen, jetzt können wir wieder heimgehen, sind den Rest des Tages vollkommen geknickt und sagen, es ist einfach alle Hoffnung verloren. Jetzt kommt eben das Schöne, die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. So, und jetzt dreht sich im Prinzip alles. Das, was wir, also ich hätte es daraus eine Bibelwoche machen können, können wir leider nicht in aller Ausführlichkeit machen, aber das, was wir nicht konnten, da gibt es auch eine Bibelstelle dazu, wo Paulus schreibt, was das Gesetz nicht vermochte. Also, was wir dadurch, dass wir das Gesetz einhalten, nicht schafften, nämlich so zu leben, dass Gott zu uns sagt, du bist gerecht. Du bist in meinen Augen in Ordnung. Das, was dadurch nicht zu schaffen ist, das gibt uns jetzt Gott. Und jetzt kommt das Problem. Er gibt's uns aus Gnade. Warum ist es ein Problem? Das Problem besteht darin, dass Menschen große Probleme haben, Gnade anzunehmen. Meine Frau und ich haben kürzlich jemanden besucht, ein Ehepaar, was viel Gutes getan hat, was vielen Menschen geholfen hat, dem sehr auf dem Herzen war, von dem Materiellen, was Gott ihnen geschenkt hat, und sie haben nicht so sehr im Überfluss gelebt, soweit ich das abschätzen konnte, aber von dem an Menschen abzugeben, die weniger hatten als sie. Sie haben vielen Menschen geholfen. Und jetzt ist der Mann unerwartet verstorben, und jetzt ist plötzlich die finanzielle Situation der Witwe nicht mehr so günstig. Und jetzt sind plötzlich Rechnungen zu bezahlen, wo kein Geld da ist. Und jetzt hat diese Frau eine Verwandtschaft, die ihr unter die Arme greifen möchte. Aus Gnade. Und jetzt stellt sich plötzlich raus, dass es sehr schwer ist, Gnade anzunehmen. Hilfe anzunehmen. Zu sagen, ich erlaube dir, dass du meine Rechnung bezahlst. Wenn das Radio 7 macht, oder Antenne Bayern, oder keine Ahnung, da gibt's ja immer wieder so Aktionen, wo man dann anrufen muss oder man muss seine Rechnungen hinfaxen und dann bezahlen die meine Rechnung. So, das ist, da haben wir, denke ich, wenig Probleme. Das ist eine Lotterie oder keine Ahnung, das sind Menschen, die uns nichts bedeuten. Da können wir das annehmen, da haben wir was gewonnen, toll, da freuen wir uns. Aber wenn es Leute sind, die wir kennen, wenn es Leute sind, mit denen wir eine Beziehung haben, da tun sich doch sehr, sehr viele Menschen schwer, Hilfe anzunehmen oder um Hilfe zu bitten. Zuzugeben, ich schaff's nicht mehr selber. Denn wir sind doch, also speziell hier in Süddeutschland, sind wir doch drauf getrimmt, dass man gefälligst sein Leben selber im Griff hat. Man spart, man ist fleißig und man schafft es. Und ich brauche keine Hilfe. Peter Schneider hat mal erzählt, dass sein Vater zu ihm mal gesagt hat, bevor ich um Hilfe bitte, da beiße ich mir lieber die Zunge ab. So, das sind so die Einstellungen, mit denen wir es zu tun haben. Und ich weiß nicht, wie du es in dir spürst, ob du sagst, ich habe da gar kein Problem, natürlich nehme ich Hilfe an, natürlich, ich frage auch um Hilfe. Aber viele von uns sind da einfach stolz an dem Punkt. Und jetzt bietet uns Gott an, die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Jetzt bietet Gott uns an, er gibt uns das ewige Leben, was wir nicht erreichen hätten können, weil wir es nicht schaffen, so zu leben, wie Gott es will. Er bietet uns an, das aus Gnade zu bekommen. Und jetzt ist halt die Frage, nehmen wir diese Gnade an, schaffen wir das, können wir unseren Stolz überwinden und zugeben, ja Gott, ich brauche deine Gnade. Und an dem Punkt kommen wir immer wieder, glaube ich jedenfalls, oder viele von uns, kommen immer wieder an den Punkt, wo wir sagen, ja, ich weiß schon, dass das Gnade ist, aber ich möchte schon auch was dafür tun. Ich habe das kürzlich schon mal erzählt, wie das bei mir war, wo ich irgendwann mal an den Punkt gekommen bin, wo ich zu Gott gesagt habe, ich weiß nicht, ob du mir nochmal vergeben kannst, weil ich habe dir nichts mehr anzubieten als Gegenleistung. Wo mir aufgefallen ist, dass ich zwar immer von Gnade geredet habe, aber dass ich die Gnade nicht wirklich verstanden habe. Denn Gnade, bei der Gnade gibt es keine Gegenleistung. In Titus 3, Vers 5 schreibt Paulus seinem jungen Mitarbeiter Titus, wir selbst hatten keine guten Taten vorzuweisen, mit denen wir vor ihm hätten bestehen können. Nein, aus reinem Erbarmen hat er uns gerettet durch das Bad der Taufe, das Bad, in dem wir zu einem neuen Leben geboren wurden, erneuert durch den Heiligen Geist. Hier wird auf die Taufe Bezug genommen und wir wissen, wir haben darüber schon geredet, dass nicht die Taufe an sich uns rettet, sondern dass die Taufe ein Bild ist dafür, was vorher geschehen ist, nämlich dass wir unser altes Leben in den Tod geben und dass wir ein neues Leben anfangen mit ihm. Und das ist genau was, wozu wir nichts tun können. Auch, dass wir uns taufen lassen, auch, dass wir uns bekehren oder dass wir, keine Ahnung, um Vergebung unserer Sünden bitten. Das ist keine Leistung, sondern das ist einfach anzunehmen, was Gott uns anbietet. Ich glaube, die meisten von uns verfolgen zurzeit interessiert, vielleicht auch gelangweilt oder auch angewidert oder wie auch immer, was jetzt gerade mit Griechenland passiert. Total spannende Geschichte. Vor ein paar Tagen noch war eigentlich klar, natürlich, die EU wird ihnen die Kredite geben. Und ich glaube, gestern oder wann die Meldung dann kam, Pustekuchen, die EU gibt nichts mehr. Die einen sagen, ja super, endlich haben sie es verstanden. Die anderen sagen, oh, wie böse sind die. Ich möchte ja auch keine politischen Statements abgeben, aber was mir so deutlich ist, ist, an diesem Beispiel sehe ich immer wieder, was Gnade ist. Was die Griechen wollen, ist Gnade. Und jetzt frage ich doch mal ganz spitz politisch, haben sie es verdient? Und jetzt kannst du für dich ja eine Antwort geben. Ich persönlich habe da eine sehr deutliche Antwort drauf und die ist auf der Linie dessen, was ich jetzt gerade predige. Aber das ist nicht die Frage, ob sie es verdient haben, sondern gerade weil sie es nicht verdient hätten, wenn sie es denn nicht verdient haben. Deswegen wäre es ja Gnade. Siehst du, wenn ich denke, viele von uns haben das mitbekommen. Ihr habt ein Haus gebaut, ihr habt ein Auto gekauft, keine Ahnung, was weiß ich was. Ihr habt irgendwo einen Kredit aufgenommen. Und jetzt gehst du zur Bank und sagst, ich möchte, dass sie mir meine Schulden erlassen. Und dann sagt der Bankbeamte ganz freundlich, ah, das ist natürlich eine Überlegung wert. Ja, ich würde das mal besprechen mit unserem Vorstand. Oder? Oder habt ihr da andere Erfahrungen gemacht? Der sagt, na, Moment, da gibt's so ein Schriftstück, es nennt sich Darlehensvertrag. Wir würden da eigentlich schon gern, dass sie den Darlehensvertrag einhalten. Dann sagst du, ja, ich kann gerade nicht und so. Und wenn die Bank sagen würde, okay, wir erlassen dir die Schulden, dann ist es nicht was, was du verdient hast, sondern es ist Gnade. Und das ist das, was Gott uns anbietet. Wir haben Schulden bei ihm, viel mehr als die Griechen. Wir haben Schulden, die wir nie zurückzahlen könnten. Manche denken ja, dass die Griechen die Schulden zurückzahlen können. Ihr scheinbar nicht. Aber wir sind bei Gott viel höher verschuldet. Und das liegt daran, dass unser Nettoeinkommen kleiner Null ist. Also versteht ihr, wenn ich Einnahmen habe und aus diesen Einnahmen ein Überschuss erwächst, dann kann ich ja sagen, okay, ich nehme einen Teil dieses Überschusses und tilge damit meine Schulden. Aber wenn ich jeden Monat neue Schulden mache, wie will ich meine alten Schulden abbezahlen? Das geht gar nicht. Und deswegen ist wichtig, dass wir verstehen, dass unsere Taten, uns alles, was wir Gott anbieten könnten, unsere gute Wille, unsere, keine Ahnung, dass wir uns um arme Menschen kümmern, dass wir Witwen und Waisen besuchen, dass wir den 10. oder sogar den 20. in die Gemeinde geben oder was weiß ich, keine Ahnung, dass du jeden Sonntag in Gottesdienst kommst und noch in den Hauskreis gehst und dass du jeden Morgen eine Stunde betest und regelmäßig in der Bibel liest und was weiß ich, was du vor Gott vielleicht irgendwie anführen würdest. All das ist nicht dazu geeignet, um Gott irgendwie zu beeindrucken oder dass er sagt, ja, du hast verdient. In Römer 5, Vers 8, das sagt Paulus, Gott hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, genau, als wir noch Sünder waren. Das heißt, die Frage habe ich euch auch schon gestellt, das ist alles nichts Neues, was ich euch hier sage. Das heißt doch, dass wir nichts dazu getan haben, damit Gott uns vergibt. Wir haben nichts dazu getan, dass er uns liebt. Ich habe schon gedacht, der Alex sagt heute alles, was ich in meiner Predigt schon vorbereitet habe. 1. Johannes 4, Vers 10. Nicht darin besteht die Liebe Gottes, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Wir müssen das einfach in die richtige Perspektive bekommen. Wir sind nicht deswegen Gottes Kinder, weil wir Gott rausgesucht hätten. Wir sind nicht deswegen gerettet, weil wir Gott geliebt haben. Wir sind deswegen gerettet, weil er uns geliebt hat, weil er uns rausgesucht hat, weil er uns gerettet hat. Und zwar zu einem Zeitpunkt, nicht als wir auf dem Weg waren, nicht als wir ihn gesucht haben, nicht als wir schon gesagt haben, ja Gott, ich möchte dir ja irgendwie nachfolgen, sondern Gott hat uns errettet, als wir noch Sünder waren, als wir Feinde waren, sagt Paulus. So, wir haben nichts, aber auch gar nichts dazu beigetragen, dass wir gerettet sind. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen, dass wir das ganz, ganz tief in unserem Herzen verstehen, dass wir nichts getan haben und auch nichts tun können. Das müssen wir uns abschminken. Wenn du so einen Gedanken in deinem Herzen entdeckst, dann reiß ihn raus. Wir können nichts tun, um vor Gott gerecht zu sein, als nur zu sagen, danke für dein Opfer. Wir werden heute Abend mal feiern. Und ich werde es auch heute wieder sagen. Wir sind nicht deswegen würdig, weil wir jetzt nicht mehr so viel sündigen wie früher. Wir sind nicht deswegen würdig, weil wir so gute Menschen sind. Und wir sind nicht deswegen würdig, weil wir Gott so sehr lieben. Wir sind würdig, weil Jesus für uns gestorben ist. Und wir sind würdig, wenn wir das annehmen als Gnade, ohne Gegenleistung. Ihr lieben Schwaben und ihr Sonstigen, die ihr damit Probleme habt, wir können keine Gegenleistung geben für unsere Errettung. Wir können nichts tun, gar nichts. Kurze Randbemerkung. Wenn jemand zum Glauben kommt, was wird einem neugeborenen Gotteskind am ersten beigebracht? Wir hatten früher, finde ich, an dem Punkt eine viel, viel kritischere Phase, als wir es momentan haben. Ich habe den Eindruck, momentan schwingt das Pendel gerade eher in die andere Richtung aus und trotzdem finde ich die Wahrheit wichtig. Wird uns beigebracht, dass wir Gott lieben sollen und dass wir eine tragfähige Beziehung zu unserem liebenden Vater aufbauen sollen? Oder wird uns beigebracht, dass wir uns an bestimmte Regeln halten müssen? Wie lange unsere Haare sein dürfen? Wie lange dieses und jenes sein darf, wie man sich als Christ verhält, was man als Christ sagt, wo man als Christ hingeht oder auch nicht hingeht. Versteht mich nicht falsch, das sind alles wichtige Dinge. Und es geht ja auch darum, dass wir einen Auftrag haben, Gott zu verherrlichen. Aber was ist das Zentrum? Woran machen wir fest, ob jemand Christ ist? Wir haben heute Morgen auf der Herfahrt wieder diese Sendung gehört vom SWR, wo immer Leute interviewt werden. Und heute Morgen ist eine Frau interviewt worden, wo man gedacht hat, was wollt ihr eigentlich mit der? Petra Pau von den Linken. Also die hätte ich jetzt nicht unbedingt in die Kategorie vorbildlicher Christ gesteckt oder sowas. Aber man kennt die Leute ja auch gar nicht. Und sie ist zwar nicht in der Kirche und lebt ihren Glauben auch ohne Institution und so und schöpft auch manchmal Kraft aus der Bibel und so, aber sie ist Christ, sagt sie. Sie geht auch zu den Evangelischen, zu den Katholischen, zu den Orthodoxen und so in ihrem Wahlkreis. Gut, weiß ich jetzt nicht, was da dann die Triebfeder ist, aber darüber möchte ich auch nicht urteilen, sondern was mir aufgefallen ist, woran mache ich jetzt fest, ob die gute Frau Christ ist oder nicht? An was mache ich es fest? Ich mache das an Äußerlichkeiten fest. Welche Haarfarbe sie trägt, wie lang ihre Haare sind, was sie für politische Ansichten hat, wie oft sie in die Kirche geht, wie oft sie Bibel liest, also alle möglichen Dinge. Und dann sage ich mir, das ist vielleicht ein Christ oder auch nicht. Aber wisst ihr, woran Gott festmacht, ob jemand Christ ist oder nicht? Ob er das Opfer Jesu angenommen hat und ob er eine Beziehung zu ihm hat oder nicht. Und das, bitteschön, das kann ich nicht beurteilen. Und wenn ich 100-mal nicht mit den politischen Ansichten von der guten Frau übereinstimme, wenn sie sagt, ich habe eine persönliche Beziehung zu Jesus und er ist für meine Sünden gestorben, was sie jetzt heute so im Radio nicht gesagt hat, aber wenn sie das sagen würde, dann muss ich sagen, das ist das, was zählt. Es ist nicht wichtig, dass die Leute das Gleiche ansehen wie ich. Es ist nicht wichtig, dass die Leute in dieselbe Gemeinde gehen wie ich. Es ist noch nicht mal das wichtig, ob sie das gleiche Bibelverständnis haben wie ich. Wichtig ist, dass sie eine persönliche Beziehung zu Jesus haben und dass er ihre Schuld vergeben hat. So, das war der erste Teil. Ich hoffe, dass wir verstanden haben, was Gnade heißt. Aber jetzt dürfen wir eben nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen und sagen, ja gut, also der Wolfgang hat ja gesagt, ist vollkommen egal, was wir anhaben. Gell? Also morgen komme ich dann, keine Ahnung, bauchfrei oder oben ohne oder was weiß ich was, im Gesicht tätowiert oder ja, was weiß ich was, was für euch jetzt das Schlimmste wäre. Ich komme nicht mehr in die Gemeinde, ich lebe meinen Glauben jetzt einfach auch nur privat, alles nicht so wichtig, ich gebe auch kein Geld mehr. Das ist alles so, naja, nicht mehr wichtig, weil wir leben ja aus Gnade. Jakobus stellt eine ganz provozierende Frage, Jakobus 2, Vers 14. Meine Brüder und Schwestern, was hat es für einen Wert, wenn jemand behauptet, ich vertraue auf Gott, ich habe Glauben, aber er hat keine guten Taten vorzuweisen? Kann der bloße Glaube ihn retten? So, ihr lieben Geschwister, jetzt dürft ihr dem Jakobus eine Antwort geben. Also ich sag schon mal im Voraus, ihr dürft sagen, was ihr wollt, es gibt keine falschen Antworten. Kann der bloße Glaube ihn retten? Machen wir mal eine kurze Abstimmung, bevor wir darüber diskutieren. Wer ist dafür, dass der bloße Glaube ihn retten kann? Okay, und wer ist dagegen? Oh, und wer enthält sich? Das sind ganz viele. Ich habe doch gesagt, gibt keine falschen Antworten. Ich habe aber bei beiden abgestimmt. Beim einen mit der rechten, beim anderen mit der linken Hand. Jetzt könnt ihr entscheiden, ob das was zu sagen hat. Kann der bloße Glaube ihn retten? Natürlich können wir sagen, na klar, kann der bloße Glaube ihn retten. Das hat schon der alte Luther gesagt. Sola fide. Nur der Glaube. Können wir vor Gott irgendwas mit unseren Werken bewirken? Nee, ich lese euch das nochmal vor, was Paulus ganz am Anfang gesagt hat. Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eurer eigenen Kraft, Gott hat es geschenkt, nicht aufgrund eurer Werke. Also lesen wir's doch. Kann der Glaube ihn retten ohne Werke? Aber klar doch. Wenn ihr den Jakobus lest, dann stellt ihr fest, dass der Jakobus aber eine andere Antwort drauf gibt. Der Jakobus sagt, nein. Und jetzt kommen wir genau auf die Argumentation, die wir da schon gehört haben. Was ist es eigentlich für ein Glaube? Theoretisch ist es natürlich so, nur der Glaube. Theoretisch ist es so, dass wir nur den Glauben brauchen, um gerecht zu werden. Sola fide. Einer der Grundpfeiler protestantischer Theologie. Aber der Jakobus, der sieht die Sache halt praktisch an. Und der sagt, ja hör mal, theoretisch, also sagt er nicht, das interpretiere ich jetzt in die Verse rein, ist ja natürlich theoretisch, ist es alles in Ordnung, aber in der Praxis funktioniert es doch gar nicht. Wie kann jemand Glauben haben und der Glaube bringt keine Werke hervor? Und dann gibt er uns ein Beispiel. Und das lese ich uns jetzt noch kurz vor. Jakobus 2, Vers 15 bis 17. Nehmt einmal an, bei euch gibt es einen Bruder oder eine Schwester, die nichts anzuziehen haben und hungern müssen. Gibt's vermutlich jetzt bei uns hier so eher nicht, aber es gibt ja solche Menschen. Aber wir denken mal, es gäbe so jemand. Was nützt es ihnen, wenn dann jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch das Beste, hoffe, dass ihr euch warm anziehen und satt essen könnt. Aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. So, hier höre ich mal kurz auf. Was würden wir jetzt dazu sagen? Wenn wir als Gemeinde sagen würden, ja, da ist zwar jemand, oder als Einzelne auch, wie auch immer, wenn wir sagen würden, da ist zwar jemand, der hat Not, und ich wünsche auch, dass Gott dem hilft. Ich könnte es zwar tun, aber ich tue es nicht. Was ist der Glaube wert? Oder fragen wir andersrum, ist es Glaube? Wie würdest du Glaube definieren? Versteht ihr, wenn wir sagen, Glaube ist, ich halte es für wahr, dass Christus für mich gestorben ist. Ich halte es für wahr, dass er meine Sünden vergeben hat. Dann geht sowas vielleicht. Aber Glaube ist viel mehr. Glaube im Griechischen heißt Vertrauen. Und ich habe vorher schon gesagt, letztendlich ist es der Aufbau einer Beziehung. So, wenn ich Glauben habe, das heißt, wenn ich eine Beziehung habe, wenn ich anfange, Gott in meinem Leben wirken zu lassen. Und jetzt komme ich nochmal auf den Punkt zurück, wozu Gott uns geschaffen hat. Wozu hat uns Gott geschaffen? Als seine Ebenbilder. So, was ist Gottes Ziel mit uns, wenn wir zum Glauben kommen? Dass wir ihm ähnlich werden. Ist doch logisch, dazu hat er uns gemacht. So, wenn ich jetzt in diese Beziehung eintrete und anfange zuzulassen, dass Gott in mir wirkt, was wird denn passieren? Ich werde ihm ähnlicher. Und dann kann ich nicht mehr sagen, das ist doch mir egal, was um mich herum passiert. Und vor diesem Hintergrund trifft der Jakobus seine Aussage. Er sagt, so ein Glaube, das ist doch kein Glaube. Genauso ist es, Vers 17, jetzt lese ich den letzten dazu, genauso ist es auch mit dem Glauben. Wenn er allein bleibt und aus ihm keine Taten hervorgehen, ist er tot. Und deswegen halte ich auch gar nichts davon, den Paulus gegen den Jakobus auszuspielen und zu sagen, das ist ein Widerspruch. Der Paulus sagt, wir werden aus Glauben gerecht, und der Jakobus sagt, nee, wir werden aus Werken gerecht. Und ich finde immer, die Bibel legt sich selber aus. Und ich tue die beiden Sachen zusammen und ich stelle fest, das passt ganz wunderbar. Der eine betont den einen Aspekt, nämlich, dass er sagt, Leute, strengt euch nicht an. Der Paulus schreibt an Menschen, die selber gerecht werden wollten, die Gott irgendwie beeindrucken wollten durch ihre guten Werke oder sich was drauf eingebildet haben, dass sie eben von jüdischer Abstammung sind. Und er sagt, wir können Gott nicht beeindrucken, weder durch unsere Abstammung, noch durch unsere Taten, noch durch sonst irgendwas. Wir stehen vor Gott mit leeren Händen da. Und der Jakobus, habe ich so einen Eindruck, der hat die Leute vor sich, die das von Paulus gehört haben und die das dann einfach überbetont haben und die gesagt haben, oh, wir sind ja gerecht, wir brauchen ja nichts mehr tun, wir brauchen keine guten Werke tun, wir brauchen uns nicht um die Armen zu kümmern, wir müssen nicht irgendwelche guten Werke tun, wir sind ja gerecht. Wir können eigentlich leben, wie wir wollen, wir können sogar sündigen, weil wir leben ja unter der Gnade, wir sind total frei. Und wenn du heute in die christliche Landschaft schaust, dann stellst du fest, dass es auch solche christlichen Gemeinden und Gemeinschaften gibt. Und das sagt der Jakobus, Leute, geht's euch noch gut? Das ist doch kein Glaube. Wenn mein Glaube keine guten Taten hervorbringt, dann ist er nicht echt. Glaube, echter Glaube wird immer gute Werke hervorbringen. Ein echter Glaube wird mich immer verändern. Es gibt eine Geschichte von wem? Weiß ich nicht mehr, fällt mir vielleicht auch noch ein. Er erzählt, neulich traf ich einen Freund, den ich seit 10 Jahren nicht gesehen hatte. Der Freund sagte zu mir, du hast dich aber gar nicht verändert. Oh, sagte ich und erbleichte. Oh, sagte ich und erbleichte. Ich habe 10 Jahre gelebt und es hat sich nichts verändert. Wie ist es bei dir? Wie ist es bei mir? Wie lange sind wir gläubig? Und wie viel verändert sich bei uns? Es ist natürlich klar, am Anfang deines Glaubenslebens werden sich die Dinge vermutlich schneller verändern. Und je näher du dem Bild kommst, je weiter Gott mit dir kommt, desto weniger werden die Veränderungen sein. Stellt euch einen Bildhauer vor oder einen Holzschnitzer, der eine Skulptur macht. Der hat am Anfang so einen Steinklotz oder einen Baumstamm oder was weiß ich, was er da eben als Material hat. Und dann fängt er an, große Stücke wegzuhauen, um die grobe Form der Figur herzustellen. Da fällt viel Material ab. Und dann irgendwann, da fängt er an, dann so die Augen rauszuarbeiten. Da geht dann bloß nur ganz wenig Material weg. Oder die Finger, wenn er die Einkerbungen zwischen den Fingern rausmacht. Das ist nicht die große Veränderung, sondern das sind dann die Feinheiten. Aber Tatsache ist, solange wir nicht fertig sind, wird Gott an uns arbeiten und da wird es Veränderungen geben. Und wenn du schon länger im Glauben bist, kann es sein, dass die Veränderungen nicht mehr so drastisch sind, wie ganz am Anfang. Aber wenn es keine Veränderung mehr gibt, wenn wir nicht mehr vorwärts kommen, wenn wir nicht am Ende eines Jahres sagen können, ich bin glaubensmäßig weiter als vor einem Jahr, dann ist was falsch. Dann läuft irgendwas in unserem Leben nicht mehr richtig. Wenn Gott nicht zu dir sagen kann, ich bin mit dir fertig, wisst ihr, wann der Punkt gekommen ist? Das ist der Punkt, den wir alle nicht erleben möchten. Nämlich, wenn wir so weit sind, dass Gott uns von dieser Welt wegnimmt. Gut, manche nimmt er auch weg, bevor sie fertig sind. Da würde er wahrscheinlich noch in der Ewigkeit ein bisschen nacharbeiten oder so. Aber ansonsten sind wir für die Ewigkeit irgendwann mal fertig. Aber solange wir hier auf dieser Welt leben, arbeitet Gott an uns. So, ich habe eine letzte Bibelstelle, Römer 12, Vers 10. Und das ist, soll so sinnbildlich für das stehen, was jetzt unsere Einstellung zu guten Werken, zu Taten, zu Werken sein soll. Römer 12, Vers 10. Da heißt es, seid einander in brüderlicher Liebe zugetan. Wer eine Bibel offen hat, wie heißt der zweite Satz bei euch? Oder zweite Halbsatz? In Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Was haben wir noch für Übersetzungen? Nichts anderes? Habt Freude daran, euch gegenseitig Achtung zu erweisen, okay? Ich habe, glaube die Einheitsübersetzung, da heißt, übertrefft euch in gegenseitiger Achtung. Also ich fand das Bild von, was hast du denn für eine Übersetzung? Elberfelder, okay. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Und da stelle ich mir immer vor, das ist, man geht so durch eine Tür und es sagt der eine nach dir. Und der andere sagt nach dir. Oder der eine sagt, nee, ich gehe voraus. Und der andere sagt, ah, ich gehe voraus. Man versucht sich gegenseitig irgendwie zu überbieten, oder? Kennt ihr das so? Übertrefft euch in gegenseitiger Achtung. Und das ist eigentlich das, was ich mir wünschen würde, was bei uns passiert. Nämlich, dass wir sagen, also wisst ihr was? Das mit der Gerechtigkeit, das haben wir hinter uns. Wir sind alle gerecht. Da können wir auch nichts mehr dran ändern. Da freuen wir uns dran und da sind wir vollkommen tiefenentspannt. Aber jetzt wollen wir einen Wettbewerb starten. Uns in gegenseitiger Achtung übertreffen. Uns mit guten Werken ausstechen. Übertrefft euch in dem, was ihr tun wollt. Versucht mal, heiliger zu leben, Jesus mehr Freude zu machen, die Menschen mehr zu lieben, mehr Gutes zu tun als die anderen Geschwister in der Gemeinde. Nicht, weil wir es bräuchten, weil wir dadurch gerecht werden, sondern um Jesus eine Freude zu machen, um den Menschen in dieser Welt zu dienen, um, was weiß ich, aus welchen Motiven. Nicht, weil wir gerecht werden wollen, sondern weil wir wissen, dass es richtig ist. Weil wir wissen, dass Gott sich darüber freut. Seid einander in brüderlicher Liebe zugetan. Übertrefft euch in gegenseitiger Achtung. Und ich glaube, wenn wir dieses Gleichgewicht haben, zwischen der Gnade, in der wir ruhen können, wo wir keine Angst haben müssen, dass unsere guten Werke irgendwann mal nicht mehr ausreichen, um Gott gnädig zu stimmen, und den guten Werken, die wir tun, um ihm eine Freude zu machen, um sein Wesen wieder zu spiegeln, um Menschen das Evangelium nahezubringen, damit auch sie gerettet werden können. Wenn wir diese Balance halten können und wenn wir beides haben, dann glaube ich, dann haben wir ein richtig gesundes Christsein und dann haben wir auch was, was bei den Menschen, denen wir uns begegnen, wo sie einfach was sehen und wo sie was erkennen und wo sie feststellen, es ist doch gut und richtig, dem Evangelium Glauben zu schenken und eine Beziehung zu Gott anzufangen. Amen.